Ich freue mich, dass ihr unserem Gespräch heute zuhört. Seid alle herzlich willkommen. Während wir dieses Gespräch führen, liegt Weihnachten noch vor uns, allerdings auch nicht besonders weit entfernt. Ich sitze hier in eurem Gesprächszimmer im Büro und es ist voller Weihnachtsgeschenke. Ist eigentlich schön, es geht nicht mehr lang und Weihnachten ist da. Allerdings, wenn das Podcast online geht, dann liegen die Festtage hinter uns und wir sind dann da mitten zwischen den Jahren, wie das so schön heißt. Advent, Weihnachten, Jahresende, diese Wochen und Tage sind gefüllt mit lieben Traditionen, mit Lichtern und Geschenken, besinnlichen Momenten und ausgelassenen Feiern. Hast du schon mal dran gedacht, wie das ist, wenn du während diesen Tagen von einem lieben Menschen endgültig Abschied nehmen müsstest? Gerade die Weihnachtszeit mit ihren festen Ritualen und den großen Erwartungen ist vielleicht eine besonders schwierige Zeit, um mit Tod und Sterben umzugehen. Und angeblich, statistisch gesehen, soll während dieser Tage eben mehr Menschen sterben als sonst im Mittel der Jahre. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt auch erforscht wurde, weshalb das so ist, aber angeblich ist das so. Und letztes Jahr in dieser Corona-Zeit, während dieser ersten Corona-Weihnachtszeit, da haben sie herausgefunden, dass zwischen dem 21. und dem 27. Dezember 2020 sogar 31% mehr Menschen starben als im Mittel dieser Jahre zwischen 2016 und 2019. Also wahrscheinlich eben auch im Zusammenhang mit Corona. Heute will ich von den Erfahrungen zweier Frauen hören, die sich beruflich mit Sterbebegleitung befassen. Ihr hört einen Podcast des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler. Und heute spreche ich mit Doris Pitzer und Susanne Schneider, die Koordinatorinnen vom Hospizdienst Immanuel. Ich würde euch bitten, euch vielleicht kurz vorzustellen. Genau, Doris, vielleicht du erst.
Mein Name ist ja schon genannt, Doris Pitzer. Ich bin inzwischen Ende 50. Ich komme aus dem beruflichen Hintergrund der Krankenpflege, habe lange Jahre in diesem Bereich gearbeitet, habe zwischenzeitlich auch noch einmal Pflegemanagement studiert und habe mich, sagen wir mal, etwa vor 20 Jahren nochmal besonders auf die Arbeit mit Sterbenden vorbereitet, indem ich damals Palliativpflege nochmal eine Fortbildung gemacht habe. Und seit 2011 bin ich jetzt Kollegin von Susanne Schneider und wir sind beide als Koordinatorinnen hier tätig.
Genau. Susanne, du?
Ja, mein Name ist, wie gesagt, Susanne Schneider. Ich bin jetzt mittlerweile 60 Jahre alt, bin seit 2004, seit es den Verein gibt, auch hier im Verein tätig. Ich bin als Grundberuf eigentlich Kinderkrankenschwester und hätte mir eigentlich, als ich diesen Beruf angefangen habe, bestimmt nicht vorstellen können, dass ich mal in der Sterbebegleitung ende. Ich habe viele Jahre in der Kinderkrankenpflege gearbeitet und dann fast 25 Jahre in der ambulanten Pflege, wo wir dann parallel den Hospizdienst aufgebaut haben und ich dann auch lange in der sogenannten SAPV gearbeitet habe. Und irgendwann ist es eben gewechselt in die, dass ich ganz hier im Hospizdienst tätig bin und noch einen Teil der Stelle im stationären Hospiz in Marburg habe.
Ah ja, also im Krankenhaus dann da oder
im Hospiz, nicht im Krankenhaus.
Ach, im Hospiz, ja, okay. Ja. Ja. Genau, ihr habt es ja schon gesagt, das Hospizdienst Immanuel ist ein Verein, der sich was Anfang der 2000er Jahre
2004.
Gegründet hat, gell, 2004. Und wie viele Mitarbeitende, wenn ihr vielleicht noch mal kurz...
Als wir 2004 oder als die Idee 2004 aufkam, einen Hospizdienst zu gründen, war es so, dass wir eigentlich so ein bisschen Widerstand hatten, auch so aus der Bevölkerung, weil jeder gesagt hat, ja, das braucht kein Mensch hier im Hinterland, es läuft alles über Nachbarschaftshilfe. Mhm. Und es waren 7 Vereinsmitglieder, um eben einen Verein zu gründen, und so fing das an. Mittlerweile haben wir, glaube ich, um die 240 Vereinsmitglieder, 73 Ehrenamtliche und wir beide als Hauptamtliche.
Ja. Wow. Ja. Also ich kann aus meiner Erfahrung als Gemeindepfarrerin sprechen, dass viele Menschen, gerade wenn sie Angehörige zu Hause haben, die im Sterben liegen, absolut, also angewiesen sind eigentlich, ne, auf so eine Hilfe, die eben die begleitet. Ne, und das ist schon, und das als großen Segen eigentlich auch erleben, gell, dass man da auch nicht alleine ist und auch die Sterbenden da auch irgendwie begleitet werden. Gell, das ist schon.
Ja, das ist sicherlich so, weil auch heute viele Menschen länger leben und das Thema Tod und Sterben oft noch gar nicht so in dem praktischen Leben angekommen ist. Viele sind recht unvorbereitet, wenn plötzlich ein Elternteil oder ein Großelternteil stirbt, und sind da wirklich wie ins Wasser geworfen und sehr unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Hinzu kommt auch die Berufstätigkeit. Viel mehr Frauen sind berufstätig. Also da sind die Menschen oft wirklich mit dem Rücken zur Wand und brauchen Unterstützung und Hilfe oder auch nur einen Gesprächspartner, der dann da ist und stützt und trägt.
Genau. Also ich habe neulich gedacht, es ist schon ein paar Wochen her, bei einer Traueranzeige, und da stand irgendwie mit großer Trauer und plötzlich und unerwartet ist unsere was auch immer gestorben. Und ich gucke das Geburtsdatum an und denke, eine 96-jährige Frau, wie kann das sein, dass das plötzlich und unerwartet ist? Vielleicht plötzlich, ja, aber unerwartet? Also ist es wirklich, ich glaube, das ist wirklich so. Wir sind irgendwie nicht darauf eingestellt, dass es irgendwann mal zu Ende gehen könnte. Gell? Genau. Das ist schon ein, auch seltsam irgendwie. Und natürlich, wenn dann wirklich jemand stirbt, auch wenn man es erwartet, ist dann das Sterben an sich trotzdem jedes Mal noch, also es wird nie Routine, gell? Es ist jedes Mal so, wie jede Geburt auch keine Routine sein kann, gell? Du kannst nicht routiniert gebären, du hast jedes Mal, ist es was Neues. Ne?
Und wenn dann eine enge Bindung besteht, dann natürlich. Ist es sowieso immer eine unvorbereitete Situation. Oder wenn es dann eben gelingt, im Gespräch eine Situation so zu verändern, dass man es gemeinsam lebt und durchsteht, dann wird es sicherlich einfacher, ne? Ja, und heute ist auch noch ein Problem, dass viele Menschen in Altenheimen eben auch alleine sterben. Angehörige sind vielleicht weiter weg und so nicht verfügbar. Und da versuchen wir dann natürlich auch gerne noch zu helfen und zu unterstützen, dass jemand an der Seite ist von einem Sterbenden, der im Altenheim stirbt.
Ja. Ich denke schon, dass es unsere Aufgabe ist, den Tod ins Leben zu holen, und aber ich glaube nicht, das ist ja auch das, was wir unseren Ehrenamtlichen versuchen zu vermitteln, dass wir irgendjemandem vermitteln können, dass wir wissen, wie es geht. Denn jeder stirbt seinen eigenen Tod, jede Begleitung ist anders, und auch wir sind nie gestorben, wir wissen nicht, wie es geht.
Ja.
Und wie wir reagieren, jeder Einzelne von uns, ob ich das bin, ob Doris das ist oder du das bist, Katie, wenn wir selber an der Reihe sind und schwer krank sind, wissen wir auch nicht, wie wir reagieren werden, wir auf unseren Tod zugehen werden. Also da denke ich, da müssen wir ganz vorsichtig sein und auch diese Sensibilität uns beibehalten, dass wir wirklich auf jeden Einzelnen gucken. Jeder ist individuell, jeder muss und darf seinen eigenen Tod sterben.
Genau, genau. Das ist so, ja. Wie ist das denn jetzt? Ich hatte ja in der Einleitung gesagt, dass gerade so um diese Weihnachtszeit und Ende des Jahres und so weiter, dass das unter Umständen dass da noch so eine zusätzliche Schwierigkeit dazu kommt, sage ich jetzt mal, oder eine zusätzliche Belastung dazu kommt, wenn jemand stirbt. Ist das so? Wie sind da eure Erfahrungen?
Wir haben also eine zusätzliche Belastung, weiß ich im Moment, also würde ich jetzt von meiner Seite aus sagen, kann ich nicht sagen. Für uns war dieses ganze Jahr mit Corona oder die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr schwierig, sehr, sehr anders. Mhm. Im Moment machen wir die Erfahrung, dass wir sehr viele Begleitungsanfragen kriegen, das, was natürlich zu deiner Einleitung passen würde. Mhm. Dass es jetzt konkret was mit Weihnachten zu tun hat.
Ich würde es aber vielleicht so sehen. Ich denke, Weihnachten ist ein Fest, das sehr positiv konnotiert ist. Und wenn dann ein lieber Angehöriger in Verbindung mit Weihnachten stirbt, kann das Bilder hervorrufen, die einfach immer mit Weihnachten zusammenhängen, Tod und Weihnachten. Insofern kann das, glaube ich, schon mal eine doppelte Belastung sein, wenn jemand gerade um die Feiertage herum geht. Das kann schon sein. In der Beziehung würde ich das als eine zusätzliche Belastung sehen.
Ja, und jetzt kommt ja natürlich noch dazu, dass es jetzt die zweite Weihnachten ist, die wir unter erschwerten Bedingungen feiern müssen, wo Weihnachten doch eigentlich das Fest ist, wo gerade als Familie, wo wir alle zusammenkommen, gell, und dann halt auch der Opa, der schwer krank ist, und die Oma, die tatterig ist oder wie auch immer. Also, und das geht jetzt nicht. Ne? Also ich hoffe ja, noch haben wir's, sind wir nicht bei Weihnachten in diesem Gespräch, und ich hoffe immer noch, dass da nicht so ein richtiger Lockdown kommt wie letztes Jahr, weil da weiß ich, dass viele da tatsächlich einzeln, die in den Altenheimen einzeln in ihren Zimmern waren, die alleine alten Menschen, die alleine wo einzeln bei sich, das ist schon, wie soll man kontaktlos Weihnachten feiern? Und wie soll man kontaktlos sterben? Geht das?
Das ist ja schon die Situation, vor die wir gestellt waren, ganz besonders im letzten Jahr. Da sind Menschen eben wirklich alleine gestorben, und das war im Grunde genau das, was wir als Hospizdienste ganz allgemein eben ja nicht mehr wollten. Unser Ziel ist es ja, dass sie begleitet in dem Umfeld sterben können, wo sie es sich wünschen, mit den Menschen an der Seite, die sie brauchen in dieser Situation. Und es war wirklich so, dass eben die Altenheime quasi verschlossen waren für uns ehrenamtliche Hospizmitarbeiter und auch für die Angehörigen, und dass Menschen tatsächlich auch in meinem Verwandtenkreis eben ganz alleine gestorben sind. Das ist wahr. Und auch da hat man auch sehr stark in dieser Zeit gespürt, wie groß die Angst war. Die Familien haben sich verschlossen, also selbst die SAPV, also die Pflege, hat es...
Sag's nochmal, SAPV?
Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, okay, die dann nötig ist, wenn da eine hohe Symptomlast ist, wenn Schmerzen oder Ängste oder Atemnot oder andere Belastungen vor dem Sterben eben vorhanden sind.
Okay, das heißt, dass dann da, wenn sowas vorliegt, dass dann da, ich sage jetzt, die Ehrenamtlichen unterstützt werden müssen von wirklich Pflegekräften?
Die Sterbenden und Angehörigen der Sterbenden werden unterstützt.
Genau.
Das ist dann die pflegerische, medizinische Seite. Selbst die haben teilweise eben sehr selten nur noch Besuche gemacht und das alles über Telefon laufen lassen. Ne? Aber das hat sich inzwischen schon etwas gewandelt, so wie du und Susanne das ja auch gerade sagtest. Im Moment gibt es sehr viele Anfragen, und dadurch, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter eigentlich fast vollständig doppelt geimpft oder sogar jetzt demnächst geboostert sind und wir zusätzlich testen können, ist da eine viel größere Offenheit, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja.
Darf man dann, also ich meine jetzt auch, wo ich ins Büro gekommen bin, wir hatten die Masken auf und so, gell, und man gibt sich nicht mehr die Hände. Vor 2 Jahren wären wir einander vielleicht auch noch um den Hals gefallen, wer weiß. Weil, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich habe mal eine kurze Weile ein Büro geteilt mit, oder also zumindest Büroräume geteilt mit euch beiden. Da haben wir gemeinsam Mittag gegessen, und das war eine schöne Zeit.
Genau. Das stimmt. Ja.
Genau. Aber das darf man jetzt mit Corona, man traut sich ja niemanden mehr anzufassen, und das ist das auch bei der Sterbebegleitung so, man darf niemanden mehr keine Hand mehr halten?
Doch, also Hand halten schon, Wir besprechen das schon, wenn wir in die Familien gehen, dass wir gegenseitig aufeinander aufpassen, dass wir fragen das auch ab, ob wer geimpft ist und wer nicht. Was nicht heißt, dass wir nicht ungeimpfte Patienten begleiten. Aber wir gucken schon, dass wir wirklich gut aufpassen. Und was die Patienten betrifft, die dürfen wir natürlich anfassen. Aber unsere Ehrenamtlichen haben Maskenpflicht. Also die lassen die Maske auf und die lassen auch die FFP2-Maske auf. Ja. Einfach zum Schutz für alle.
Ja.
Und weil es im Moment durch die vielen Impfdurchbrüche sind noch nicht alle geboostert. Und wir vermeiden natürlich auch, dass wir in solche Menschenansammlungen kommen, also dass die ganzen Familien da sind und gucken, dass wir das wirklich gut koordiniert und sortiert kriegen.
Ja.
Also da müssen wir schon aufpassen.
Ja.
Im Moment haben wir es auch so hochgefahren, dass wir vor jedem Einsatz werden die Ehrenamtlichen getestet, was ein unheimlicher logistischer Aufwand für uns ist, aber da sehen wir schon zu, dass wir das hinkriegen. Da müssen wir ein ganz großes Lob an unsere Ehrenamtlichen auch, dass die das alles über sich ergehen lassen. Also teilweise organisieren die sich selbst und gehen in Testzentren, teilweise kommen die zu uns oder wir fahren hin. Wir koordinieren das, was die Patienten betrifft, die Testung, das mit den Pflegediensten oder mit der SAPV. Also das ist dieses Miteinander, das kommt uns da unheimlich zugute, dass wir wirklich in einem super Team arbeiten, und denn sonst wäre das alles nicht möglich. Ne?
Ja. Und vielleicht auch dieses Jahr, dass wir es uns schon so ein bisschen gewohnt sind, gell?
Ja,
also dieses Maskierte und das Testen und so.
Ja.
Wir sind allmählich so richtige, sind so richtige Corona-Profis geworden, gell? Das ist so.
Aber ich denke auch, das hat uns eben auch gut durch die Zeit gebracht, dieses eher ein bisschen vorsichtiger zu sein, als einmal zu nachlässig, denn man kann es nur einmal zu nachlässig machen.
Ja, absolut. Ja. Also das, was ich als Herausforderung sehe, ist, wie soll ich sagen, also durch das Corona, also man schützt sich möglichst alles keimfrei, gell, und so. Und wenn dann jemand gestorben ist und man dieses Zimmer ausräumen muss und womöglich mit Corona gestorben ist und dann das Zimmer ausräumen muss und das jemand ist, der einem nahe stand, dass da dann plötzlich alles, was man anfasst, ist kontaminiert, gell, und muss alles in Plastiktüten selber Schutzkleidung und so. Das ist so unwürdig irgendwie, gell? So habe ich das erlebt. Also es hat so etwas Unwürdiges, als wäre nicht das ganze Leben, aber das Leben, das dieser Mensch da in seinen letzten Tagen, Monaten, vielleicht auch Jahren gelebt hat, dreckig, kontaminiert, gell? Das ist eine echte Herausforderung, wo das Sterben an sich schon etwas ist, wo wir so ein großes Tabu haben. Na, da geschehen ja auch während dem Sterben so Dinge, die man vielleicht auch natürlicherweise als Lebender irgendwie das Gefühl hat, will ich nicht so ran, wenn man sich das nicht so gewohnt ist. Und dann kommt noch das dazu. Das, finde ich, ist eine echte Herausforderung.
Ja, das hat auch so ein bisschen was Unwirkliches.
Genau. Das ist, also ich glaube, da werden wir noch aufarbeiten müssen, wenn die ganze Pandemie vorbei ist und wir da wieder so in normalere Fahrwasser kommen, sage ich mal.
Tja.
Ist das für eure Ehrenamtlichen oder auch für euch selber eine Belastung oder wie geht man damit um?
Also unsere Ehrenamtlichen fühlen sich schon, würde ich sagen, zum größten Teil sehr verantwortungsbewusst. Und ich glaube, die nehmen schon viel Opfer auf sich. Sie sind sehr sensibel und haben wirklich auch das Gefühl, nicht, dass wir selbst was mit hineinbringen und für den anderen damit zum Problem werden oder ihm die Not bereiten. Deshalb auch die große Bereitschaft, sich auf das Testen immer wieder einzulassen. Wir hatten jetzt eine ehrenamtliche Hospizbegleiterin heute da, die ist jetzt diese Woche jeden Tag gekommen, um sich bei uns testen zu lassen. Das ist auch nicht angenehm, doppelt geimpft ist.
Ja.
Ne? Aber sie macht das und ich denke, das ist für sie auch ein Stück Sicherheit zu sagen, ich bringe da nichts hin. Und andererseits ist es für uns auch die Verantwortung als Koordinatorin, sie auch zu schützen, weil oft sind auch die Hospizbegleiter auch schon etwas krank oder eben ein schon etwas höheren Alters und vielleicht auch gefährdet, etwas selbst mitzubekommen. Und nicht in jeder Familie sind ja alle geimpft. Ja. Da gibt es ja eben auch alle Sorten von Menschen.
Klar.
Ja. Und was die Entsorgung des Materials, was du eben beschrieben hast, betrifft, ich glaube, das ist für so die Allgemeinbevölkerung jetzt gerade erst so bewusst geworden. Für uns, die aus der Pflege kommen, für uns war das ja das teilweise
stimmt.
schon immer so. Ne?
Ja,
es gibt ja mehrere Erkrankungen,
ja.
Die sowas einfach nötig machen. Ne?
Ja.
Nur das war nie oder selten in dem Bewusstsein.
Genau. Also selbst mir, ich meine, ich war auch schon bei Sterbenden dabei, also das Sterben an sich, aber genau, dass man dann da irgendwelche, ja, dieses Entsorgen und so, das ist schon, das habe auch ich so als relativ schwierig empfunden, gell? Das stimmt.
Ja. Es hat ja immer ein Tabu irgendwo bei vielen in den Köpfen. Und normalerweise, wenn es jetzt sich nicht um eine infektiöse Erkrankung handelt, geht es uns persönlich so, dass wir eher den Menschen bei sagen möchten, man kann bis zum Schluss und auch nach dem Tod sich berühren, nochmal einen Menschen würdevoll verabschieden, ihn vielleicht nochmal waschen, schön anziehen. Auch das hat noch ein Stück mit Abschied nehmen, mit innerer Einkehr, mit so einem bewussten, würdevollen Abschied an den Verstorbenen zu tun. Und ich weiß, dass viele sich davor fürchten, aber wenn nun keine infektiöse Erkrankung da ist, dann ist es etwas, was sehr wertvoll und wichtig ist.
Ja. Und was auch viele auch so empfinden dann hinterher, gell? Familienangehörigen, die dann sagen, dass ich dann die Mutter noch waschen konnte und sie anziehen und so, war ein ganz besonderer Moment.
Genau.
Das ist schon so.
Ja, das und stimmt. Das meine ich, dass wir haben vorhin davon gesprochen, dass Weihnachten manchmal vielleicht durch das Sterben einen negativen Aspekt bekommt. Aber wenn es gelingt, ein Sterben immerhin so zu gestalten, dass es für alle in Frieden ist, dann kann das auch wieder einen positiven Wandel ausmachen.
Ja.
Und das ist natürlich das, was wir uns wünschen in unseren Begleitungen. Ne?
Genau, da käme ich zur Frage, was würdet ihr sagen, was ist das Wichtigste, was man bei einer Sterbebegleitung irgendwie haben muss als Sterbebegleiter, Sterbebegleiterin? Worauf kommt es an, dass es auch eine Art von Begleitung ist, die ja, das dann auslöst, was du eben gesagt hast, Doris?
Vielleicht so ein Stück weit Sensibilität und die Möglichkeit zu erfassen, was will eigentlich derjenige, der im Sterben liegt, eine Sensibilität, seine Wünsche und auf seine Gefühle und seine Situation einzugehen und auf die der Angehörigen natürlich, denn der Sterbende ist nie ohne seine Angehörigen zu sehen, das ist eine Einheit und vielleicht dieses Hinhören und Vermögen, ja, darauf zu achten, was ist für sie jetzt persönlich wichtig. Das kann was ganz anderes sein, als das, was für mich wichtig wäre in dieser Situation.
Ja.
Ja. Diese Intuitionsgabe und ja, dieser Respekt vor der Lebenssituation, vor dem Menschen und dem Umfeld, in dem er lebt. Die Achtung davor, selbst wenn das eben nicht das ist, was mir vielleicht gut tun würde in dieser Situation.
Genau, da kommt ja das, was ich habe das auf der Homepage gelesen, dieses Zitat von die Cicely Saunders, das ist diejenige, die diese Sterbebegleitung überhaupt erfunden hat, sage ich jetzt mal, ne? Oder?
Ja, ja, das ist Cicely Saunders hat das erste Hospiz in London gegründet in den 60er Jahren und hat die hat eigentlich die Schmerztherapie ins Leben gerufen, nach der wir heute noch arbeiten.
Genau.
Ja.
Und die hat wohl gesagt, du bist wichtig, weil du eben du bist. Und du bist bis zum letzten Augenblick deines Lebens wichtig.
Gell? Ja.
Wir werden tun, was wir können, um dir zu helfen, nicht nur in Frieden zu sterben, sondern auch bis zuletzt zu leben. Und das war so ein Aspekt, der ist mir da erst so richtig aufgegangen. Ja. Ich meine, man sagt das immer, ich auch als Pfarrerin, na, das Leben hört erst auf, wenn du dann wirklich gestorben bist. Mhm. Aber ja, selbst in meinen eigenen Gefühlen oder in meinem eigenen Kopf ist es ja so, wenn es dann aufs Sterben zugeht, da schon fängt man an zu sagen, ja, jetzt unter Umständen kommt es nicht mehr so drauf an, gell? Na, so irgendwie. Und dieses Wissen darum, dass jeder Augenblick ist kostbar, gell? Genau. Deines Lebens. Selbst der allerletzte Moment ist ein kostbarer und einmaliger Moment in deinem Leben.
Und wenn das gelingt, eben das bewusst zu machen, dass Kinder dann auch sagen, ich bleibe jetzt mal eine Nacht bei der Mutter und an ihrer Seite oder so. Und wenn das gelingt, das gelingt nicht überall. Und gut, die Gründe stehen dafür, uns nicht zu evaluieren. Aber dann kann es auch für alle eine gute Erinnerung sein, neben all dem Schmerz, der dann da ist.
Ja, genau. Ja. Und das, denke ich, ist für unsere Ehrenamtlichen auch das Wichtigste oder das, was wir versuchen, ihnen in den Ausbildungskursen zu vermitteln, dass es ganz wenig Ich-Botschaften gibt.
Genau.
Und dass ich mich selber zurücknehme. Und da merken wir in den Kursen immer schon, also wir lernen unsere Leute ja gut kennen und wir wissen nach den Kursen schon, wen können wir wo einsetzen und wie ist das, und wir haben wirklich tolle Leute.
Also das ist schön.
Und das ist wirklich ein Geschenk.
Ja.
Und das größte Geschenk dabei ist, dass wir so viele unterschiedliche Menschen haben, weil wir haben ja auch ganz viele unterschiedliche Begleitungen.
Genau.
Und wirklich diesen Pool zu haben, die so unterschiedlich einsetzen zu können. Und das ist wirklich toll.
Ja. Ja. Und deshalb, wir wollen auch wieder gerne Anfang nächsten Jahres einen neuen Hospizschulungskurs beginnen und freuen uns, wenn Frauen und Männer sich dazu bereit erklären, auch diese Schulung bei uns mitzumachen und einfach sich mal für ungefähr 100 Stunden drauf einzulassen, eben zu hören, was hat dieses Thema mit mir persönlich zu tun. Da geht es ja auch um eine Auseinandersetzung mit meinem eigenen Ich.
Klar.
Und in der Vorbereitung dann eben auch später sich um andere Menschen zu kümmern, die eben in dieser Notlage sind.
Ja. Genau. Was hat denn diese Sterbebegleitung jetzt bei euch persönlich mit eurem Glauben zu tun? Wie ist da ein Zusammenhang, würdet ihr sagen, weil ich Christin bin, aus diesen und diesen Gründen tue ich das? Oder weil man kann das ja, Sterbebegleitung, auch aus ganz humanitären, sage ich jetzt mal, Gründen machen. Da braucht man ja kein Christ zu sein.
Mhm.
Was würdest du sagen, Susanne?
Ich glaube nicht, dass ich diese Arbeit machen könnte, wenn ich kein Christ wäre.
Mhm.
Denn mit dem Gedanken, dass nach dem Tod alles zu Ende wäre und nichts mehr käme, würde mich, glaube ich, fertig machen.
Mhm.
Und mit dem Wissen, dass ein Mensch geborgen ist in Gott, auch wenn ich weiß, er selber oder der Sterbende ist vielleicht überhaupt gar kein Christ, das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Aber ich für mich weiß, er ist in Gott geborgen und in Gott aufgehoben. Das lässt ja nicht diese Arbeit erträglich machen, denn sonst muss ich mir die Frage stellen, denn ich denke, wir kommen schon an Grenzen in dieser Arbeit.
Ja.
Und der Glaube gibt mir einfach die Kraft für die Arbeit.
Ja.
Und ich glaube, dass, also ich persönlich könnte es nicht ohne.
Mhm. Und du, Doris?
Das würde ich auch so sehen, ja. Dass mir der Glaube da sehr viel Halt gibt. Und ich finde auch gerade Weihnachten wird uns wieder so bewusst, dass Gott selbst Mensch wird und mit uns Kontakt aufnehmen will, uns so lieb hat, uns als Gegenüber sehen will, dass er Jesus in die Welt geschickt hat für uns. Das ist so ein Zeichen von Liebe und Wertschätzung für jeden Menschen persönlich, den er uns da zuspricht. Und das ist für mich auch eine Motivation, um zu sagen, ich möchte auch ein Stück weit Licht sein in dieser Welt und möchte auch den Menschen, die mir eben durch die Hospizarbeit begegnen, sei es die Angehörigen, die Sterbenden, genauso auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, ich möchte ihnen ein Stück Licht sein und ihnen zeigen ganz viel Respekt und Liebe und Achtung, weil Gott uns das in Jesus vormacht und uns dazu einlädt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument für mich.
Ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Susanne Schneider. Vielen Dank Doris Pitzer. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.